wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sheffield Shots. Das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Sheffield Shots hier auf meinsportpodcast.de, des Dailies zur Snooker-WM von Total Clearance. Wir müssen es heute ein bisschen früher machen, weil ich nämlich morgen schon auf dem Weg nach Sheffield zur Snooker-WM bin. Aber wir mussten eine Sendung heute aufnehmen, da wir heute eine der größten, wenn nicht die größte Sensation im Snookersport im Crucible Theater in den letzten 40 Jahren gesehen haben. Ronnie O'Sullivan, der an zwei gesetzte Weltranglistenerste ist, ausgeschieden gegen den Amateur James Cahill, der sich über die Qualifikation ins Turnier gespielt hatte. 10-8 heißt es am Ende für James Cahill. Herzlich willkommen auch an meinen Partner in Crime hier, Christian Immecke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Christian, ich habe lange überlegt heute, um eine ähnliche Situation oder eine ähnliche Sensation zu finden. Mir ist keine eingefallen. Hast du ein Ergebnis im Kopf, was du diesem Ergebnis, dieses 10-8 von James Cahill gegen Ronnie O'Sullivan gleichsetzen könntest?
Oh, das ist schwierig. Da haben viele heute probiert, ähnliche Sensationen rauszufinden. Es ist natürlich schwierig, weil es immer subjektiv ist, wie man das bewerten möchte. Klar, es hat Riesenüberraschungen gegeben. Steve Davis, der von Tony Knowles platt gemacht wird bei der Weltmeisterschaft, ein Stephen Hendry als Titelverteidiger, der in der ersten Runde im Jahr 2000 gegen Stuart Bingham rausgegangen ist, oder auch Ding Junhui gegen Michael Worsley vor 5 Jahren. Das waren Überraschungen in der ersten Runde, aber ich glaube, keine hat so eingeschlagen wie die von James Cahill heute. Das kommt schon allein daher, dass es ja eine Riesenüberraschung ist, dass Cahill überhaupt bei der WM dabei ist. Es ging vor dem Match eher darum, wie viele Frames gewinnt er überhaupt. Hat er irgendeine Möglichkeit, gegen Ronnie O'Sullivan da zu bestehen? Ich meine, wir haben in dieser Woche auch schon 0-9 Sessions gehabt. Ein Luo Hong-Hao, der mit weniger als 100 Punkten aus einem Match rausgegangen ist gegen Sean Murphy. Für James Cahill sah es da vor dem Turnier, würde ich mal sagen, ähnlich aus. Und jetzt ist er tatsächlich in der nächsten Runde und steht gegen Stephen Maguire gar nicht mal unbedingt so als der krasse Außenseiter da, wie er es vielleicht vor dem Match gewesen wäre. Also es ist schon kurios und ich glaube, eine der größten Sensationen tatsächlich der letzten Jahrzehnte im Snooker auf jeden Fall. Und klar, man kann argumentieren, Ronnie O'Sullivan und die WM, das passt in den letzten Jahren ja auch nicht mehr so, scheint jetzt auch angeschlagen gewesen zu sein. Aber alles in allem war das auch einfach bärenstark, was James Cahill gezeigt hat, vor allem wie er die Nerven behalten hat gegen Ende des Matches, als ihm ja so ein bisschen dann tatsächlich doch noch nach der 8-5-Führung das Match dann wieder zu entgleiten drohte und Ronnie O'Sullivan kurz vor dem 9-8 stand. Und ich glaube, wenn er das 9-8 geschafft hätte, dann hätte er auch das Match gewonnen. So war es am Ende Cahill und ich glaube, ja, da werden heute alle drüber sprechen, da werden die nächsten Tage alle drüber sprechen und das ist jetzt schon die Geschichte der WM. Und ich glaube, wir wissen spätestens jetzt, dass James Cahill das Profi-Ticket, was er sich über die Einjahresrangliste erarbeitet, und er kann ja eventuell sogar noch in die Top 64 kommen, wenn er bei der WM hier noch 1-2 Runden weitergeht. Das wäre ja dann noch eine größere Geschichte, dass er dieses Main-Tour-Ticket absolut verdient hat.
Das müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer besprechen, weil wie gesagt, es ist mit die größte Sensation, die wir im Crucible Theater bei der Snooker-WM erlebt haben. Ronnie O'Sullivan, wir hören gleich mal in die Pressekonferenz rein, weil da hat er dann nämlich auch gesagt, dass er sich ein wenig under the weather fühlte, also ein wenig kränklich fühlte. Das sah man ihm auch an, dass er sich nicht wohl fühlte. Hatte gestern die erste Session meiner Meinung nach verpennt. Fühlte sich, also es sah von außen so aus, als ob er sich nicht so richtig wohl fühlte am Tisch, beziehungsweise auf jeden Pot drauf ging, den er erwartet hat, beziehungsweise dass er sehr, sehr aggressiv gespielt hat. Die Session hat er mit 4-5 verloren. Heute, gleich im ersten Frame dieser zweiten Session, konnte er überzeugen mit einer 97, konnte also zum 5-5 ausgleichen. Die nächsten Frames gingen dann aber alle an James Cahill mit 5-8. Ab dem 5-8 konnte Ronnie O'Sullivan die nächsten drei Frames wieder gewinnen. Bei 8-8 gab es dann eine Situation, wo Ronnie O'Sullivan abräumen musste, um diesen Frame zu gewinnen. Und es sah auch danach aus, als könne er abräumen. Aber er verschoss Pink vom Spot aus. Cahill konnte dann in einem Safety-Duell die Pinke lochen und konnte dann auch Schwarz lochen, beziehungsweise brauchte Schwarz gar nicht mehr und konnte auf 9-8 ausbauen. 10-8 hieß es dann am Ende auch wieder mit einer nervenstarken Clearance. Du kannst über die Sensation etc. sprechen, wie du willst. Was mich am meisten beeindruckt hat in diesen zwei Tagen, war die Spielweise von James Cahill. Er hat in dieser doch eher einschüchternden Kulisse des Crucible Theaters überhaupt keine Nerven gezeigt. Wenn man Nerven bei ihm gesehen hat, dann hat er zwischendurch rote Wangen gehabt. Er hat aggressiv gespielt, er ist draufgegangen, er hat nicht übermäßig vorsichtig gespielt und hat in den entscheidenden Situationen so viel Nervenstärke bewiesen. Ich krieche vor James Cahill im Staub und seiner Clearance dann auch zum 10-8, weil das musst du unter dem Druck erstmal schaffen. Und da fehlen mir etwas die Worte. Das ist so bewundernswert, wie Cahill das gemacht hat.
Ja, brillanter Auftritt. Komplett von vorne bis hinten ist genau richtig reingegangen, ist entspannt in das Match reingegangen. Ich bin auch immer noch beeindruckt gewesen, wie er diesen ersten Frame auch gewonnen hat. Diese fantastische schwarze über den kompletten Tisch hinweg, mit dem er gleich den ersten Frame auf seine Karte bekam. Und das ist was, was ihm wahrscheinlich dann auch geholfen hat, so ein bisschen, die Engländer würden sagen, to settle down im Match, ein bisschen angekommen sein und sich dann so peu à peu reinzubeißen. Er hat tolle gespielt, tolle Breaks gezeigt, auch wenn kein Century dabei war, aber das muss es dann auch gar nicht unbedingt sein. Ronnie O'Sullivan hat ein Century gespielt und das hat ihm am Ende nichts genützt. Eine 104 in Frame 14 war es, auch die 97 hätte durchaus ein Century werden können in Frame 10. Also O'Sullivan hat durchaus angedeutet, dass er hier ja nicht unbedingt schlecht in Form war. Vielleicht war es jetzt wirklich blödes Timing halt mit einer Erkältung, mit Gliederschmerzen dann vielleicht auch noch. Aber das soll von James Cahill überhaupt nichts wegnehmen. Absolut fantastische Einstellung dann auch gezeigt, mit der gebührenden Lockerheit auch rangegangen. Er hatte ja auch, das muss man natürlich dazu sagen, er hatte nichts zu verlieren, absolut nichts. Es ist der größte Erfolg für ihn, hier schon bei der WM dabei gewesen zu sein, dann auch noch die Belohnung zu bekommen, gegen Ronnie O'Sullivan zu spielen. Das nimmt natürlich jeglichen Druck von ihm weg. Er hatte überhaupt keinen Druck in diesem Match. Das unterscheidet ihn dann vielleicht auch noch von einigen anderen Qualifikanten, die eventuell noch um die Tourkarte spielen, um einen Platz in den Top 32 oder in den Top 16 oder vielleicht auch noch ein bisschen andere Erwartungen an so ein WM-Match haben. Aber als Amateur hier reinzugehen, sich überhaupt qualifiziert zu haben und dann auch noch mitzuhalten gegen den aktuellen Weltranglisten-Ersten, gegen den fünfmaligen Weltmeister, das lässt einen dann auch wirklich alle Hüte ziehen, die man hat. Und jetzt kann man dann wirklich nur gespannt sein, wie James Cahill das am nächsten Match tatsächlich auf die Bühne bringt. Das gibt ja dann oft dieses Phänomen, dass man einen großen Spieler, vielleicht den führenden Topstar in einer Sportart dann schlägt, um dann im nächsten Match gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner dann komplett unterzugehen. Das kann ihm dann gegen Stephen Maguire natürlich auch passieren, aber letztendlich, Wayne interessiert's, also das ist eine fantastische Leistung gewesen und diese 53er Clearance mit der den letzten Frame dann, also Clearance bis Pink, mit der er den letzten Frame gewonnen hat, das ist ein Break, was auch ein John Higgins oder ein Mark Selby unter Druck nicht hätte besser spielen können. Und ja, das ist dann auch, glaube ich, alles an Lob, was man über James Cahill sagen kann.
Wir hören mal rein, was Ronnie O'Sullivan in der Pressekonferenz hinterher gesagt hat.
Ronnie, commiserations. I don't think anybody saw that result coming, but were you feeling yourself out there? You didn't look like your normal self.
I just felt a little bit under the weather, you know. I feel like my legs are like lead and my arms feel really heavy. I'm not making no excuses. I just felt absolutely exhausted, to be honest with you. And I just tried to do as much as I could, you know, just tried to hang in there and see if I could manage to somehow get through the match. And a few days off might have felt a bit better, so it wasn't meant to be.
Did you have the flu, or is it just a sort of lack of energy from, you know, a busy period?
No, well, you can hardly say busy. I mean, you know, if you're comparing people who've been busy, there's been a lot of players that have been a lot busier than I have, and they're feeling okay. So you know, you can put it down to that, or you can just put it down to just one of those things. You know, I think it's just one of those things. Sometimes, you know, you can try and get everything right, but there's some things that are just out of your control, and there's not much you can do. You know.
I mean, was it as well a bit of the pressure as well out there? And obviously, you're always there as the number one, aren't you, and the player to beat?
Well, like, again, you can look at it two ways. You know, you can either say, yeah, I may have crumbled under the pressure, or you can just say, well, you know, maybe my record would suggest otherwise. So, you know, I'll leave that to you guys to try and work out for yourselves. But, you know, it could be a mixture of things, you know.
How impressed were you with the way he held himself together at the end?
Yeah, I thought he'd done well, you know, especially the last couple of frames, you know, and quite a good pink and black. And that clearance in the end was a very good clearance. So, yeah, and I held himself to well in the Crucible, you know.
Ja, O'Sullivan hat gesagt, er hat in den letzten Wochen schon häufiger Probleme gehabt, dass er sich nicht wohl gefühlt hat. Er hat gesagt, er hat jeden Knochen gespürt, alles wäre ihm schwer gefallen. Das hat man gesehen, man hat ihm heute angesehen, dass er sah krank aus tatsächlich heute. Und er hat auch, und das ist auch dann schön zu hören, er hat dann auch immer gesagt, ich will hier keine Ausreden suchen, so wie James Cahill gespielt hat, das war schon ganz, ganz famos. Und du hast es vorhin angesprochen, natürlich hat er keinen Druck, James Cahill. Natürlich hat er den nicht gehabt. Er hat gegen den Nummer 1 der Weltrangliste gespielt, er hat gegen den fünffachen Weltmeister gespielt. Aber in den letzten 30 Jahren haben so viele Spieler schon keinen Druck gehabt und sind trotzdem dort runter zerbrochen. Und diese Nervenstärke wie James Cahill, das sind so manche Auftritte, die man dann auf der Tour sieht, beziehungsweise bei der Weltmeisterschaft. Ich kann mich erinnern, vor 10, 12 Jahren, als ich Neil Robertson das erste Mal gesehen habe, der war auch komplett angstfrei. Sean Murphy 2005 bei der WM war komplett angstfrei. Kyron Wilson, Anthony McGill, als er vor einigen Jahren bei der WM groß aufgespielt hat. Die Jungs haben große Erfolge danach auch noch gefeiert, beziehungsweise haben sich in der Weltspitze gehalten. Und ich kann mir halt auch nur vorstellen, dass James Cahill, dass wir von dem noch eine ganze, ganze Menge hören werden. Oder es geht ihm wie Jamie Jones, der vor ein paar Jahren große Erfolge hatte, aber es dann nicht durchhalten konnte.
Ja, Jamie Jones ist da ein ganz gutes Beispiel. Gut, der ist jetzt auch gesperrt. Der kommt gerade gar nicht dazu, hier irgendwem was zu beweisen. Aber Michael Worsley war ja zum Beispiel eines dieser großen Beispiele. 2014 Ding Junhui in der ersten Runde der WM geschlagen. Anderthalb Jahre später war er nicht mehr auf der Main Tour und über den hört man jetzt auch nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das James Cahill passiert. Ich hoffe es zumindest nicht. Dazu hat er einfach auch in dieser Saison schon zu konstant und zu gut gespielt. Ich meine, es war ja nicht der erste Skype, der jetzt auf sein Konto ging bei der UK Championship, schon Max Selby geschlagen, John Higgins schon geschlagen gehabt in dieser Saison. Also das sind tolle Ergebnisse und das unterstreicht dann auch diese WM jetzt einfach, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber als jemanden beim Riga Masters oder beim German Masters oder wo auch immer zu schlagen. Also ein Sieg im Crucible Theater und das kann ihm jetzt keiner mehr nehmen und das will ihm auch keiner mehr nehmen. Zu Ronnie O'Sullivan noch kurz, vielleicht hat er auch gerade einen Rückfall in Richtung pfeifersches Drüsenfieber, das kann ja auch sein, das ist ja was, mit dem er durchaus schon zu tun hatte in seiner Karriere und etwas, was einen dann ja auch immer ein bisschen längerfristiger außer Gefecht setzt, also wäre natürlich dann komplett ungünstiges Timing für ihn und ja, er ist wieder mal in eine Weltmeisterschaft, das kann man auch wieder sagen, als Favorit gegangen, um dann relativ früh auszuscheiden. Etwas, was sich dann auch durch die letzten Jahre von Ronnie O'Sullivan zieht. Und daran wird er sich dann irgendwann auch messen lassen müssen. Ungeachtet aller anderen Rekorde und Statistiken. Was die WM-Titel angeht, schwindet so langsam ein bisschen die Hoffnung. Oder was heißt die Hoffnung? Vielleicht bei ihm auch selbst der Anspruch, diese 7 Titel von Stephen Hendry einzuholen. Daran glaube ich inzwischen dann immer weniger.
Ja. Wir haben es bei Roger Federer gesehen vor ein paar Jahren, über den wurde dann ja auch gesagt, er ist vielleicht nicht mehr in der Lage, Grand Slams zu gewinnen, hat es dann doch noch geschafft, jetzt ist ein kleiner Altersunterschied damit bei, aber es ist in der Tat eine Frage, ob Ronnie O'Sullivan hier nochmal die Weltmeisterschaft wird holen können, aber auf der anderen Seite, er hatte eine famose Saison hinter sich und er hat insgesamt eine richtig, richtig gute Saison gespielt. James Cahill trifft jetzt in der nächsten Runde auf Stephen Maguire, wir werden sehen, wie sich das dann am Ende zuträgt. Ein weiteres Ergebnis haben wir heute auch erlebt und es war keine Überraschung wie bei James Cahill gegen Ronnie O'Sullivan. Was mich überrascht hat, ist, wie sicher David Gilbert am Ende die zweite Runde erreicht hat. Gegen Joe Perry hat er mit 10-7 gewonnen und das war von vorne bis hinten eigentlich eine sehr ausgewogene und sehr erwachsene Leistung von David Gilbert gegen Joe Perry. Es war nicht unbedingt das schönste Spiel. Die höheren Breaks hat am Ende Joe Perry gespielt, aber David Gilbert konnte immer zwischen sich und Joe Perry den einen möglichen Frame dann dazwischenlegen und am Ende mit 10-7 gewinnen. Dass David Gilbert hier weitergekommen ist, ist aufgrund der Weltranglistenplatzierung nicht unbedingt die Überraschung, aber wir haben es vorher sehr rot angemarkert als die Begegnung, bei der der Qualifikant dann hier dann auch mit die größten Chancen hat, weiterzukommen.
Ja, es gab auch durchaus einige Situationen in dem Match, wo das hätte dann nochmal kippen können. Wichtig war für Joe Perry natürlich der letzte Frame der ersten Session, dass er da nochmal verkürzt hat auf 3-6. Er hat dann im ersten Frame der zweiten Session gleich mal eine 55 vorgelegt, die dann nicht reichte. David Gilbert mit zwei Breaks von 30, 40 Punkten, mit der er den Frame sich noch geholt hatte, erhöhte so auf 7-3. Und von den nächsten Frames bekam David Gilbert aber nicht mehr so viel mit. Da ging nur ein einziger an ihn, dann der 12. Ansonsten Breaks von 136, 69 und 72 für Joe Perry, der dann auch den 15. Frame holte auf Schwarz. Und das war dann schon so ein kleiner Knackpunkt, wo man dachte, das Match könnte nochmal kippen, denn beim 7-8 war Joe Perry wieder bis auf einen Frame ran und das erstmals seit dem Beginn des Matches. Also das war schon eine prekäre Situation dann nochmal für David Gilbert, der dann aber mit einer 52, und das war letztendlich die Entscheidung, dieses eine Break zum 9-7 den Vorsprung wieder erhöht hat und sich dann auch sicher den 17. Frame geholt hat, hat er relativ schnell die benötigten Punkte zusammen gehabt, damit Joe Perry Snooker brauchte. Der versuchte das dann auch nochmal eine Weile, hatte dann aber letztlich keinen Erfolg mehr. Alles in allem von Joe Perry aber auch keine gute Leistung gewesen, nicht so souverän und konstant agiert wie noch in der Qualifikation. Und David Gilbert wird sich hier stark steigern müssen, wenn der im Turnierverlauf eine etwas größere Rolle spielen will. Und das auch schon im nächsten Match, denn sein nächster Gegner wird der Titelverteidiger Mark Williams sein. Und da muss er dann schon, vor allem was das Breakbuilding anbelangt, dann nochmal eine Schippe drauflegen. Weil Mark Williams lässt sich dann, glaube ich, die Chancen nicht ganz so leicht entgehen, wie das Joe Perry dann vor allem in der ersten Session zum Teil getan hat. Also da wird David Gilbert nochmal ein ordentliches Stückchen draufpacken müssen.
Also David Gilbert ist weiter. Wir hatten heute noch zwei Eröffnungssessions und eine ist sehr, sehr klar ausgegangen. Stuart Bingham führt gegen Graeme Dott mit 8-1. Und Stuart Bingham war auf vielen Shortlists Richtung Weltmeistertitel in diesem Jahr dabei, weil er in den letzten Monaten sehr gutes Snooker gespielt hat. Und er hat am Ende 6 Breaks hintereinander von über 50 gespielt, um am Ende dann mit 8-1 davon zu ziehen. Er führte mit 2-0, dann konnte Graeme Dott verkürzen auf 1-2, aber dann gab es nur noch eine Einbahnstraße. Stuart Bingham macht einen bärenstarken Eindruck.
Ja, das zieht sich ja auch schon so ein bisschen durch die letzten Monate und letzten Wochen. Stuart Bingham und Neil Robertson vielleicht neben O'Sullivan und Trump bisher die Spieler der Saison. Mark Allen müsste man da natürlich auch noch mit einklammern, aber der hat halt ein sehr schwaches Jahr 2019 leider bisher. Da bin ich sehr gespannt auf seinen ersten Auftritt dann heute Abend. Interessant für Graeme Dott war, dass er relativ früh den einen Frame geholt hat, denn ansonsten wäre das vielleicht auch ein Kandidat gewesen für eine 9-0-Session, denn was Stuart Bingham vor allem nach dem Mid-Session-Interval dann abgebrannt hat, war ein einmaliges Offensivfeuerwerk. Der Frame 3, den Graeme Dott sich geholt hat, war ja auch schon dann relativ knapp, wurde erst auf Schwarz entschieden, eine 57 da zwar von Dott, aber auch diesen Frame hätte der Schotte durchaus verlieren können und danach wirklich Einbahnstraßen-Snooker von Stuart Bingham. Breaks von 90, 56, 80, 107, 56 und dann im letzten Frame nochmal eine 96, da war er sogar auf Maximum-Kurs, verschoss dann aber leider die 3. Sonst hätte das vielleicht auch nochmal einen anderen geschichtlichen Aspekt gegeben, dieses Match, aber alles in allem ein super Auftritt von Stuart Bingham, der läuft wieder so ein bisschen unter dem Radar hier, wobei wir den ja auch durchaus in der Vorschau mit als einen kleinen Favoriten genannt haben. Hat's nicht leicht, bin gespannt auf die nächsten Matches, dann auch natürlich John Higgins, Neil Robertson noch in seiner Hälfte, also oder in seinem Viertel sogar. Das wird sehr schwer für Stuart Bingham, hier ein paar Runden weiterzukommen, aber wenn der so spielt, braucht er keinen Gegner fürchten, egal in welcher Form der im Moment ist. Und ich glaube, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass Stuart Bingham und Neil Robertson sich dann im Viertelfinale gegenüberstehen, dann wäre das ein famoses Match. Und da bin ich auf jeden neidisch, der dann vielleicht irgendwie in der Nähe des Crucible Theaters ist.
Das bin ich zum Beispiel.
Das wollte ich damit andeuten.
Ich bin das ganze Wochenende, von Freitag bis Montag bin ich dort vor Ort und werde dann natürlich in den Pressekonferenzen dabei sein und Stimmen aus den PKs mit rausholen. Wir erwarten ein wunderschönes Wochenende dort im Crucible Theater. Ein Spiel haben wir noch, was heute gelaufen ist. Und es hieß dann immer, Mensch, wir erleben ein tolles Viertelfinale, Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan. Jetzt könnte es sein, dass beide ausscheiden. Judd Trump steht mit dem Rücken zur Wand im Duell der beiden Raketenspieler. gegen Tapchaya Uno. Liegt er zurück mit 3-6 und Tapchaya Uno hat sich diese Führung mehr als verdient. Beide spielen nicht das überragendste Snooker, beide spielen extrem schnell. Das höchste Break des Turniers kommt bislang von Jupp Trump in 141 und trotzdem führt Tapchaya Uno mit 6-3, der sechsmalige German Masters Sieger der Herzen.
Ja, die 141, muss man dann aber auch dazu sagen, war auch das einzige höhere Break, was Judd Trump dann heute zustande gebracht hat. Ansonsten zwar ein paar 30er, 40er Serien, aber ansonsten dann eben auch keine Breaks von mehr als 50 Punkten, eben bis auf die 141. Das bisher höchste Break im Turnier, hast du schon ganz richtig gesagt. Bei Tapchaya Uno war es dann ein bisschen mehr, was Breakbuilding technisch da zustande kam. 69, 60 und 54. Aber es ist noch nicht das grandiose Offensiv- und Blitzfeuerwerk, was wir uns vielleicht erwartet haben. Also der Anfang war verheißungsvoll. Die ersten 4 Frames gingen ruckzuck zu Ende. Durchschnittliche Framezeit 10 Minuten. 69 und 60 von Tapchaya Uno zu einer 3-1 Führung. Dann kam die 141 von Judd Trump und dann verflachte das Match aber so ein bisschen. Beide zwangen sich dann auch so ein bisschen mit Safeties so zur Ruhe. Und Judd Trump versuchte sichtlich irgendwie besser in dieses Match reinzufinden. Konnte das aber irgendwie einfach nicht, blieb dann bis zum 7. Frame noch dran. Auf 3-4 hatte er dort verkürzt, danach aber keine vernünftigen Breaks mehr zustande gebracht. Spätestens nach 8-9 Punkten war dann immer Schluss für Trump und dann ist dann einfach zu wenig. Tapchaya Uno machte da deutlich mehr aus seinen Chancen, eben noch die 54 und im 9. Frame auch ein 40er Break. Und das sind dann eben Frames, die man eigentlich gewinnen muss. Und so steht ja Trump mit 3-6 jetzt noch nicht unbedingt kurz vor dem Ausscheiden, aber auf jeden Fall schon auf einem gefährlichen Ast. Und da muss er aufpassen, dass der dann nicht durchbricht. Also Tapchaya Uno muss dann einfach solide weiterspielen und das irgendwie über die Ziellinie retten. Da geht es dann auch nicht mehr darum, großartig gutes Snooker zu spielen, sondern einfach irgendwie, wenn die Ziellinie in Sicht kommt, da irgendwie drüber schwimmen. Und der Trump, ja, der hat ein gehöriges Comeback dann morgen früh vor sich, wenn er hier irgendwie eine Rolle spielen will. Und was wäre das dann für ein, für eine Chance vielleicht auch für einen Spieler wie Ding Junhui, wenn Judd Trump und Ronnie O'Sullivan im untersten Viertel des Draws tatsächlich ausscheiden sollten. Das würde vielleicht alle Karten bei dieser Weltmeisterschaft nochmal komplett durcheinander mischen, gerade was die untere Hälfte anbelangt. Also auch Mark Selby ist da dann plötzlich wieder einer der Favoriten. Also das mischt sich gerade heute und morgen dann vielleicht so ein bisschen komplett durcheinander, was die Favoritenlage bei dieser Weltmeisterschaft angeht.
Tja, das könnte wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte noch werden. Über die zweite Session von Judd Trump gegen Tapchaya Uno sprechen wir dann am Donnerstagmorgen in unserem neuen Daily Sheffield Shorts. Heute mussten wir etwas vorziehen, das Ganze, weil ich, wie gesagt, morgen nach England fliege, ab Freitag dann vor Ort bin im Crucible Theater in Sheffield. Christian Oemeke und Andreas Thies sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns, wenn ihr unsere Podcasts verbreitet, wenn ihr weiter sagt, dass ihr einen Podcast kennt zum Snooker, der euch gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.